Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudieninfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um die Herausforderungen bei der Einführung von Online-Proctoring, also der Durchführung von überwachten Online-Klausuren. Dazu freue ich mich, zwei Gesprächspartner hier heute Abend bei mir begrüßen zu dürfen. Zunächst ist Herr Rechtsanwalt Thies-Ove Plath hier bei mir. Er ist auch spezialisiert auf IT-Themen und auch Datenschutzthemen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Plath.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind und auch schön, dass Sie da sind, Herr Thomas Fitsch. Er ist Geschäftsführer bei Proctorio, einem Anbieter von Online-Klausuren, die entsprechend überwacht werden. Und gleichzeitig ist das Interview heute auch der Auftakt einer Interviewserie mit Proctorio und teilweise externen Gesprächspartnern wie heute Herrn Plath. Hallo, Herr Fitsch, schön, dass Sie auch mit dabei sind.
Hallo Herr Jung, hallo Herr Plath, schönen guten Abend. Danke, dass ich da sein kann.
Wenn jetzt von euch als Zuschauenden Fragen auftauchen an die beiden, dann nutzt gerne den Chat dafür. Ja, starten möchte ich mit einer kleinen Vorstellungsrunde mit Ihnen beiden. Herr Plath, wenn Sie beginnen möchten, einer kurzen Selbstvorstellung und vielleicht auch so ein paar Infos dazu, wieso Sie sich gerade auf den Bereich der IT-Themen spezialisiert haben.
Ja, also genau, ein bisschen haben Sie ja schon gesagt, ich bin Rechtsanwalt Datenschutz und für IT-Themen. Ich bin daneben auch Datenschutzbeauftragter einer Hochschule, also kenne mich auch mit dem Bereich ganz gut aus. Grundsätzlich habe ich mich für diesen Bereich entschieden, weil der einfach unglaublich dynamisch und spannend ist. Also wir haben ja eine schnelle technische Entwicklung und manchmal eine nicht ganz so schnelle rechtliche Entwicklung, die dem nicht ganz möglicherweise standhalten kann der Geschwindigkeit und das ist natürlich ganz wichtig, zuverlässige Lösungen zu entwickeln und das macht den Reiz der Arbeit aus, deswegen dieser Themenbereich und ich interessiere mich privat auch für das Technische, also das passt ganz gut.
Ja, vielen Dank. Herr Fitsch, möchten Sie gleich weitermachen und vielleicht auch nochmal erläutern, wie so Ihre Zusammenarbeit mit Herrn Plath aussieht, dass wir da auch so ein bisschen die Konstellation dann noch für die Zuschauenden klar haben.
Selbstverständlich, gerne. Also mein Name ist Thomas Fetsch, ich bin der Geschäftsführer der Proctorio GmbH. Seit 2019, also seit wir die GmbH in Deutschland auch gegründet haben. Und die Proctorio GmbH ist grundsätzlich für das Geschäft außerhalb der USA verantwortlich, also tatsächlich auch weltweit aktiv. Das bezieht neben den klassisch deutschsprachigen Ländern natürlich in Europa, aber auch weltweit global gesehen durchaus unterschiedliche Bildungssysteme mit ein. Die Zusammenarbeit mit Herrn Plath haben wir tatsächlich gefunden über einen gemeinsamen Kunden, der letztlich dort auch Anforderungen an das IT-Recht, aber eben auch an das Bildungsrecht im Zusammenhang mit dem Datenschutz hat. Und seine Spezialisierung ist an der Stelle eben für uns herausstechend gewesen, dass er sich eben in diesen drei Welten, in diesen drei rechtlichen Welten, wenn man so will, auch auskennt. Und genau darin liegt eigentlich auch die Hauptherausforderung. Oft wird eben der Akzent sehr stark einseitig gesetzt, meinetwegen Richtung Datenschutz oder eben dann manchmal auch eben Richtung Bildungsrecht. Nachdem das ganze Thema noch sehr, sehr jung ist, würde ich mal abschließend sagen, ist genau dieser Kontext, das Verständnis aus all diesen betroffenen Welten für uns das entscheidende Kriterium gewesen.
Ja, vielen Dank auch für Ihre Vorstellung, die Erläuterung und auch nochmal so diese Einordnung, welche Aufgaben die Proctorio GmbH hat, weil es da auch schon mal zurückfragen kommt, wie das denn so zusammenhängt, weil wenn man Proctorio eingibt, dann kommt man ja auf ganz unterschiedliche Websites auch, auf denen man dann landet mit. Wobei wir uns ja jetzt konzentrieren werden auf das, was Sie im deutschsprachigen Bereich anbieten an Dienstleistungen und auch auf die Regelungen, die da besonders gelten, was jetzt so den Datenschutz und das Rechtliche so angeht.
Genau, gerne.
Ja, Herr Plath, bevor wir jetzt gleich auf die Online-Prüfung zu sprechen kommen, starten wir doch erstmal etwas allgemeiner. Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Thema Datenschutz so in den letzten Jahren entwickelt?
Ja, also Datenschutz gibt es ja schon lange. Wir haben im Grunde das erste Datenschutzgesetz kommt aus Deutschland, tatsächlich aus Hessen. Und in Deutschland ist Datenschutz schon lange ein Thema. Also die DSGVO, die natürlich jetzt in aller Munde immer noch ist, kommt aus Deutschland praktisch. Also das Vorbild war das Bundesdatenschutzgesetz. Und dadurch, dass wir jetzt diese neue Regelung haben, wo Bußgelder sind und vor allem jetzt eine neue Rechenschaftspflicht. Also letztendlich ist es so, dass die Verantwortlichen jetzt immer darlegen müssen, dass sie datenschutzkonform arbeiten. In der Kombination von beidem und natürlich auch mit Schadensersatzansprüchen ist das Thema natürlich viel mehr jetzt in die Medien gelangt und dadurch auch bei vielen Unternehmen relevant geworden. Und das führt erfreulicherweise halt zu mehr Datenschutz, denn es wird dadurch auch mehr geklagt oder Leute sind sich ihren Rechten bewusster und dadurch gibt es letztendlich mehr Rechtsprechung und das Raster wird ein bisschen feinmaschiger. Das ist, lässt sich besser anwenden und ich denke, man hat, also das wird, glaube ich, jeder so mitbekommen haben in den letzten Jahren, dass es da eine richtige Entwicklung gab im Bewusstsein der Menschen, dass man schon darauf achtet, wie man mit seinen Daten umgeht und durch die Skandale, die man in den Medien mitbekommen hat. Ja, das ist schon eine klare Tendenz, die wir da haben.
Ja, ich denke auch mehr Bewusstsein dafür, vielleicht teilweise auch tatsächlich mehr Verwirrung, weil das Thema auch sehr komplex ist und immer komplexer auch wird und auch teilweise schwer ist, dann noch durchzublicken, zum Beispiel, wenn man Datenschutzerklärungen dann irgendwo liest. Und was sicherlich auch ein Aspekt ist, dass eines der Datenschutz, aber irgendwo ja auch ein Spannungsverhältnis und teilweise Konflikte ergeben sich zwischen dem Datenschutz, den Grundrechten der Person, aber auch dem Wunsch nach Innovation und gerade auch technologischer Innovation. Was können Sie uns dazu sagen? Wie ist da so Ihre Einschätzung und Ihr Blick darauf?
Ja, also ich würde das vielleicht einmal trennen, die Frage einmal vielleicht Datenschutz und Grundrechte und dann Datenschutz und Innovation. Datenschutz und Grundrechte, da sehe ich erstmal gar keinen Widerspruch. Also Datenschutz ist ja letztendlich die Umsetzung der Grundrechte. Wir haben das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung im Grundgesetz. Wir haben aber auch auf EU-Ebene in der EU-Grundrechtecharta auch Datenschutzgrundrechte in Artikel 7 und 8. Und die werden durch die DSGVO umgesetzt. Ja, also letztendlich der Datenschutz führt dazu, dass die Grundrechte umgesetzt werden. Und bei der Umsetzung von Grundrechten, das ist jetzt aber nicht nur im Bereich des Datenschutzes so, gibt es natürlich immer widerstreitende Rechte. Ja, es ist die Pressefreiheit und Persönlichkeitsrechte bei der Berichterstattung, das muss alles in Einklang gebracht werden und so haben wir es auch hier. Vorliegen zum Beispiel mit Proctoring hat man auf der einen Seite das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Grundrecht auf Datenschutz. Auf der anderen Seite natürlich auch das Grundrecht, dass man eine chancengleiche Prüfung hat. Das ergibt sich aus dem Gleichheitsgrundsatz und aus dem Recht der Berufsfreiheit, weil natürlich jeder Studierende zum Beispiel oder auch Schüler oder im Grunde jeder, der so eine Prüfung ablegt, natürlich ein Interesse daran hat, dass sie einen gewissen Wert hat und dass sie vergleichbar ist. Und das ist auch grundrechtlich geschützt. Nun muss man schauen, wie man das beides in Einklang bringt. Und das ist letztlich etwas, was es überall gibt. Das ist jetzt nicht neu durch den Datenschutz entstanden. Wo ich allerdings ein gewisses Spannungsverhältnis sehe, das haben Sie auch schon richtig erkannt, ist im Bereich Datenschutz und Innovation. Das kommt letztlich daher, dass wir im Datenschutz den Grundsatz haben der Datensparsamkeit. Das gibt dazu noch einen anderen Begriff, Erforderlichkeitsgrundsatz. Da müssen wir immer schauen, ob wir diesen Zweck im Grunde auch mit weniger erreichen, ja, mit weniger einschneidenden Mitteln, die den Zweck genauso gut fördern können. Und da schaut man dann immer, was hätte man alternativ zur Verfügung? Und da sind natürlich Leute, die im Digitalisierungsprozess dann gerne mal sagen, die das dann nicht so gut finden. Dann gibt es halt immer Argumente wie, naja, früher hat es ja auch geklappt. Wieso müssen wir uns bei Videokonferenz zusammenschalten, wenn die Leute doch auch einfach auf den Campus fahren können und sowas, ja? Weil die Digitalisierungsprodukte natürlich alle mehr Daten verarbeiten, als es in der analogen Welt ist. Das ist ganz normal. Und da besteht natürlich schon ein gewisses Spannungsverhältnis, wo man im Datenschutz schauen muss, wie kann man das irgendwie auflösen.
Ja, teilweise denke ich auch einfach so einen Konflikt, wie es so erlebt, Datenschutzregelungen, die dann ja auch mitunter schon mal so dem Wunsch der ungefilterten Meinungsäußerung vielleicht auch entgegenstehen könnten. Viel spielt sich ja da eh im Internet ab. Wenn wir uns dann jetzt nochmal fokussieren auf den Bereich des Internets, sehen Sie hier eine Entwicklung im Internet von einem, ich sag mal, weitgehend rechtsfreien oder zumindest unregulierten Raum zu einem recht streng regulierten Raum? Wenn man jetzt an die DSGVO denkt, aber auch zum Beispiel an Regelungen wie die Upload-Filter, über die sehr diskutiert wurde und die jetzt mittlerweile mehr oder weniger eingeführt worden sind.
Ja, also das ist eine ganz klare Entwicklung. Also die Upload-Filter sind ja auch aufgrund einer EU-Richtlinie entstanden. Und das ist nur eine von vielen. Das war, glaube ich, die Digital Single Market Richtlinie. Wir haben aber auch den Digital Market Act, den Digital Service Act, den Data Act. Das sind alles jetzt EU-Gesetze, die gekommen sind, kommen werden. Wir haben auf deutscher Ebene Telemedien, Telekommunikationsdatenschutzgesetz, das NetzDG, also Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo man bei Beschwerden von sozialen Netzwerken, wie man damit umgeht. Plattformen sind auch schon längst reguliert, wie die Algorithmen zu funktionieren haben, Suchmaschinen. Das ist jetzt ein riesiger Sprung, der kommt. Das geht halt auch weit über das Datenschutzrecht hinaus. Und was man halt auch sehen muss, ist, Die DSGVO hat immer noch viele Unklarheiten. Das ist ein relativ junges Gesetz. Das gibt es jetzt erst seit, ja, ich glaube, gut 4 Jahren. Also es gibt es schon länger, aber es wird es erst seitdem wird es angewendet und es gibt noch nicht so viel Rechtsprechung dazu. Und mit jedem Urteil, das man hat aus irgendeinem Bereich, also vor allem höherinstanzliche Urteile, wird das Ganze genauer, präziser in der Rechtsanwendung. Und das ist quasi dann halt auch eine weitere Regulierung, die dem Ganzen dient. Also die Tendenz ist ganz klar, das ist, ich denke, die EU ist da auch ganz, auf einem ganz guten Weg, dass es immer feiner reguliert wird. Man liest manchmal, dass es ein bisschen übers Ziel, dass man ein bisschen übers Ziel hinausschießt mit den ganzen Gesetzen, aber vielleicht ist es auch nicht verkehrt, denn die Gesetze dienen zum einen erstmal Verbrauchern in der ersten Regel und daneben halt auch Unternehmen in der EU, dass die überhaupt auf den Markt kommen können, weil wir haben ja diese großen Player und die beanspruchen den Markt und wenn es da keine Regulierung dieser großen Player gibt, haben Startups und auch Mittelständler es ganz schwer, daneben irgendwie Fuß zu fassen. Und deswegen finde ich, ist das eine sehr gute Entwicklung, die wir gerade haben.
Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich denke, auf jeden Fall ist es sehr komplex und auch für neue Akteure auf dem Markt oder auch einfach Unternehmen, die in neue Technologien einsteigen möchten, mitunter gar nicht so einfach, da alles zu berücksichtigen, was an Regelungen zu beachten ist. Kommen wir gleich sicherlich auch nochmal zu, wenn wir jetzt uns dem Thema Online-Proctoring zuwenden. Zunächst, Herr Fitsch, wenn wir jetzt auf den Bildungsbereich schauen, wir kommen da ja sehr mit bei Ihren Kunden. Welche Veränderungen erleben Sie da bei Ihren Kunden aus dem Bildungsbereich auch so in den letzten Jahren ganz allgemein?
Ja, also dass es Veränderungen gibt und gegeben hat und weiterhin geben wird, glaube ich, das kann man jeden Tag letztlich im Moment erleben bei Kunden, in Kundensituationen. Ich denke, dass der Bildungsbereich insbesondere durch die zurückliegenden 2 Jahre massiv Veränderungen unterworfen war. Und letztlich neben all dem Schlechten, das wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, sind aber doch ein paar, sagen wir mal, Lernerfolge dann auch zu sehen im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Bildungsdigitalisierung. Und wenn man es jetzt mal auf Veränderungen im Bildungsbereich runterbricht, die Veränderungen, die wir wahrnehmen, das ist natürlich sehr einseitig, wir sind ja nun mal Hersteller, aber das, was wir an der Stelle natürlich mitnehmen, sind natürlich Anforderungen von Studierenden nach mehr flexiblen, digitaleren Lösungen. Also Studierende, das sehen wir ganz klar und wir fragen da auch regelmäßig danach, wie auch unsere Kunden sehr, sehr regelmäßig natürlich danach fragen, wie werden digitale Bildungsangebote angenommen, kommt ganz klar der Trend heraus, dass es flexibler, moderner und eben auch digitaler werden soll. Und ich denke, das ist auch ganz, ganz klar verständlich, weil Digitalisierung ja nichts Neues ist für uns. Wir sind ja schon seit Jahren quasi im Bereich der Digitalisierung, gerade im Privatbereich ist ja jeder ein Stück weit mittlerweile gewohnt, auch Bankgeschäfte, möglicherweise auch Online-Shopping-Angebote anzunehmen und entsprechend regelmäßig zu nutzen. Also auch diese Commodity, würde ich mal sagen, die damit einhergeht, überträgt sich natürlich dann aus den Erfahrungen heraus auch in alle anderen Bereiche. Und das sehen wir gerade im Bereich der Bildung ganz stark, dass es da auch ein starkes Verlangen eben nach digitalen Lösungen gibt, nach digitalen Angeboten aus dem Bildungswesen und eben aus dieser Gewöhnungseffekt im Privaten letztlich da auch Erwartungshaltungen erwachsen und das definitiv auch im Bildungsbereich. Herausforderungen, die wir in dem Zusammenhang sehen und das ist vielleicht eher in dem Bereich sicherlich Datenschutz, klar, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, aber Herausforderungen ist eigentlich weniger der Datenschutz als mehr, das alles unter einen Hut zu bekommen. Auf der einen Seite eine Vielzahl von Studierenden, jetzt in unserem Fall wirklich weltweit gesehen, also nur um mal eine Zahl in den Raum zu werfen, wir haben im letzten Jahr rund 25 Millionen Prüfungen online beaufsichtigt, global gesehen, in nahezu jedem Land dieser Welt. Natürlich gibt es da ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen, die wir sehen, die sich aber darauf zurückführen lassen. Es muss benutzerfreundlich sein. Es muss absolut Plug-and-Play sein. Eine Prüfungssituation, und das erkennen wir allen voran an, ist immer eine Stresssituation, eine mögliche Drucksituation, eine Situation, in der man aufgeregter ist als vielleicht normal. Dem muss ich natürlich dann technisch damit begegnen, dass es möglichst einfach ist. Dann zeitgleich aber natürlich neben der Benutzerfreundlichkeit auch die Sicherheit zu schaffen für jeden Einzelnen. Ich vertraue dem Service, den ich hier benutze. Ich habe klare Informationen darüber, was passiert beispielhaft mit meinen Daten. Also Transparenz gepaart eben mit dieser Einfachheit, mit der Benutzerfreundlichkeit, ist sicherlich eine Herausforderung, der wir uns jeden Tag stellen und jeden Tag aus den Erfahrungen, die wir eben auch weltweit einsammeln, versuchen, uns zu verbessern.
Ja, vielen Dank. Und ich bekomme auch immer wieder mit, dass gerade dieses Thema Flexibilisierung, was Sie angesprochen haben, wichtiger wird den Studierenden und auch die Anforderungen da höher werden. Früher wurde es als flexibel empfunden, vielleicht nicht nur einen Prüfungstermin im Semester zu haben, sondern zwei. Und ja, mittlerweile hin der Wunsch, doch möglichst zu jeder Zeit und vielleicht auch an jedem Ort Prüfung da ablegen zu können.
Ja, tatsächlich möchte ich noch eins dazu kommentieren. Also wir stellen tatsächlich auch einen regelrechten Trend fest, dass mehr und mehr Prüfungen sich auch gerade aus der nebenberuflichen Weiterbildung an die Wochenenden hin verlagern. Also das ist einfach ob der Möglichkeit. Ich habe die Möglichkeit, es zu tun. Offensichtlich finden viele das komfortabler, sind da vielleicht stressfreier unterwegs. Also das nur mal so als kleine wahrgenommenen Trend, der jetzt nicht empirisch ist, also um Gottes Willen nicht. Aber wir sehen tatsächlich mehr und mehr auch, dass es sich in die Wochenenden, an die Wochenendzeiten hin verlagert, wo man offensichtlich stressfreier dann auch in Prüfungssituationen gehen kann.
Ja, also deckt sich auch mit dem, was ich so mitbekomme und was sich viele auch wünschen, gerade wenn man dann mal ein bisschen mehr Ruhe hat und nicht ganz so viele Baustellen gleichzeitig vielleicht auch. Mhm. Ja, nun bekommen Sie ja auch mit, einerseits so die Anforderungen, welche die Lernenden haben. Wir haben gerade schon mitbekommen, Flexibilität zum Beispiel. Andererseits aber auch die Lehrenden, die Prüfung ja irgendwo auch gestalten, korrigieren sollen. Und andererseits natürlich auch die Anbieter als Unternehmen, die da tätig sind, die auch wieder ihre Wünsche haben, wie das Ganze laufen soll, wahrscheinlich kostengünstig. Da würde ich Sie bitten, nochmal einen Überblick zu geben, was denn für Anforderungen diese verschiedenen Gruppen stellen, wo die sich überschneiden, aber wo die vielleicht auch sich abgrenzen oder sogar im Widerspruch stehen können.
Ja, klar. Ich denke, die Lernenden hatte ich gerade eben schon mit der Benutzerfreundlichkeit, eben auch dem Wunsch nach Flexibilisierung der Online-Lehre relativ gut eingefasst. Wir hatten dazu mal so ein Wort geschaffen oder so eine Wortfolge, wie man das ja heute kennt, diese Work-Life-Education-Balance ist da mal in den Raum gestellt worden. Das ist sicherlich eine Anforderung, aber wie gesagt, das immer nicht kontextfrei, sondern immer im Zusammenhang mit dem Schutz der Privatsphäre und dem Wissen darum, was passiert hier genau, was wird mit meinen Daten gemacht, wo werden sie möglicherweise gespeichert, wie werden sie wieder gelöscht. Also das sind sicherlich die zwei Aspekte, die hier den Lernenden, den Studierenden an der Stelle wohl hauptsächlich umtreiben. Bei den Lehrenden ist es tatsächlich so, dass aus unserer Sicht die Anforderung also hauptsächlich ist, auch eine sichere Prüfungsdurchführung zu gewährleisten. Also das ist ganz klar der Hintergrund. Man kann ja unterschiedlichste Prüfungsverfahren entsprechend sich auch überlegen, unterschiedliche Prüfungsformate überlegen. Und das geben wir ja in keinster Weise vor. Letztlich wird die Entscheidung, ob eine Prüfung online durchgeführt wird, am Ende auch online beaufsichtigt wird, ja eben genau auf Ebene der Lehrenden, der Professoren letztlich getroffen. Und dort immer mit der Absicht, es chancengleich zu gestalten, es möglichst sicher zu gestalten. Und das sicherlich auf der anderen Seite ist vielleicht dann auch komfortabler für die Studierenden zu gestalten auf der einen Seite, aber auch um eine gewisse Reputation des Lehrstuhls aufrechtzuerhalten. Also wenn man jetzt einfach jeden machen lassen würde, was er will, so ein bisschen der Wildwesten der Bildung, da hätte ja keiner was davon, weil am Ende würde es wahrscheinlich nur dazu führen, dass der Wert von Abschlüssen massiv herabgesetzt würde. Und da ist ganz klar eine Anforderung der Lehrenden zu sehen, die sagen, das wollen wir auf gar keinen Fall. Es muss hier wirklich gewährleistet sein, dass hier chancengleich unter gleichen Rahmenbedingungen wirklich auch Wissen abgefragt werden kann. Der Anbieter, denke ich, ist ganz klar auch hinter diesem Reputationsthema. Das überschneidet sich ein Stück weit an der Stelle. Aber da ist es tatsächlich abhängig davon, bin ich jetzt eher im klassischen Hochschul-Universitätswesen unterwegs oder im Bereich der privaten Bildungsanbieter. Da könnte man eher vielleicht von der Qualität des Bildungsangebotes sprechen. Das spricht natürlich dann auch eine klare Sprache. Wir sehen auch hier regelrecht Erfolgsgeschichten bei Bildungsanbietern, die es dann letztlich auch geschafft haben, einen Teilbereich der Bildung zu digitalisieren, auch als voll digitales Angebot anzubieten. Das ist ganz klar so ein Unique Selling Point, also einen Wettbewerbsvorteil, den man sich an dieser Stelle letztlich dann auch erarbeiten kann. Und am Ende geht es wirklich darum, hier auch regelkonform mit einer hohen Qualität, einer hohen Convenience, also einer hohen Benutzerfreundlichkeit ein Angebot anbieten zu können. Und Sie hatten die Kosten angesprochen und da kann ich zum Abschluss nur sagen, Das ist für die Digitalisierung der Bildung, habe ich mittlerweile herausgefunden, ein ganz großes Thema im Bereich der Prüfung, des Prüfungswesens, auch der Prüfungsbeaufsichtigung. Ist das tatsächlich eher zweitrangig nach der Sicherheit und der Qualität der abgenommenen Prüfung?
Okay, ja, vielen Dank. Und die Rolle der Lehrenden werden wir uns im nächsten Interview dann auch nochmal anschauen aus der Perspektive eines Lehrenden, wenn dann am 6.9. Herr Professor Brüggemann von der Fachhochschule des Mittelstandes hier mit dabei sein wird, zusammen mit Ihnen, Herrn Fetsch, und wir auf die Rolle der Digitalisierung in der Bildung insgesamt nochmal schauen werden. Ja, die Anforderungen haben Sie jetzt geschildert, auch die Herausforderungen, die es da gibt. Wie können Sie als Proctorio hier im Prüfungsbereich unterstützen?
Na, also ganz generell ist die Voraussetzung, dass der Bildungsbereich digitalisiert funktioniert. Also man kann es vielleicht auch damit zusammenfassen, Proctorio braucht erstmal so eine Art digitale Vorstufe, ein Learning Management System, eine Assessment-Lösung, letztlich ein inhaltsführendes System, wenn man so möchte. Das ist allerdings in weiten Teilen des Bildungswesens massiv vorangetrieben worden, sicherlich auch ein Stück weit getrieben eben durch die letzten 2 Jahre in der Pandemie. Am Ende schließen wir hier diese, um es mal bildlich zu machen, diese letzte Meile des Bildungsangebotes, der Bildungsdigitalisierung. Also sprich, viel der Online-Bildung ist heute digitalisiert und jetzt ist es noch dieses letzte bisschen, die Prüfung am Ende, sehr entscheidend natürlich oder in Teilen alles entscheidend, diese Lücke, die an der Stelle durch Digitalisierung geschlossen werden kann. Und durch die Automatisierung von Prüfungsbeaufsichtigung bieten wir aus unserer Sicht eben diese integre und vor allem noch objektive Prüfungsbeaufsichtigung für alle Beteiligten an, in einer sehr, sehr einfach nutzbaren Form, die letztlich jedem zu jeder Zeit und an jedem Ort ermöglicht wird. Und auch das, ich hatte ja kurz darauf hingewiesen, wir sind weltweit aktiv in nahezu jedem Land dieser Welt. Ich greife kurz mal Australien als ein Beispiel heraus, die eine sehr, sehr erfahrene Proctoring-Nation sind. Auch dort wurde vor über 80 Jahren schon Fernbildung, Fernprüfung praktiziert, einfach aufgrund der geografischen Gegebenheiten in Australien. Dort sind teilweise Studierende mehr als 1000 Meilen vom Campus entfernt. Das kann ich also auch relativ schwierig überbrücken. Das eine wäre natürlich eine Internatstruktur aufzubauen, gibt es dort auch sehr viel, oder halt eben in der Fernbildung aktiv zu sein. Und also da ist es eben letztlich genau diese räumliche, diese zeitliche Unabhängigkeit und letztlich auch die Möglichkeit, inklusiv zu agieren, wirklich niemanden von Bildung abzuschneiden oder auszuschließen, ist hier ein ganz, ganz klarer Aspekt. Und in unserem speziellen Fall, jetzt auch auf Europa bezogen oder auf Deutschland bezogen, tun wir das auch noch DSGVO-konform. Sicherlich eins der Kernthemen, die wir heute auch behandeln. Ich möchte das an der Stelle nur herausheben, da ist ein Hauptaugenmerk von Proctorio drauf, das Ganze eben auch transparent zu gestalten, regelkonform zu gestalten und für jeden Beteiligten sicher zu gestalten.
Ja, also da auch Teil quasi Ihrer Leistung, dass Sie viele schon durchdacht haben und man sich darauf verlassen kann, dass dann dieser Rahmen da auch schon geschaffen ist. Nun wird schon deutlich, das ist jetzt nicht nur ein Tool, was man einsetzt, sondern es muss auch schon in das Gesamtsystem reinpassen. Sie sagten ja, dass die Hochschule muss erstmal schon ein digitales Lernmanagementsystem irgendwo haben, auf das dann aufgesetzt werden kann. Und auch diese Prüfungen laufen ja schon anders ab dann, als das vorher traditionell vielleicht an manchen staatlichen Präsenzhochschulen über Jahrzehnte so gelaufen ist. Was insgesamt ja auch ein Change-Prozess darstellt in den Hochschulen zusätzlich zu der reinen Implementierung. Können Sie da auch unterstützen aus Ihrer Erfahrung heraus oder ist es mehr so, dass Sie wirklich hier ein Bereitsteller der Technik sind und das andere dann intern bei den Hochschulen selbstständig laufen muss?
Also die Frage nach Unterstützung kann ich dann schon mit einem klaren Ja beantworten. Natürlich sind wir in allererster Linie Lieferant einer Lösung, eines Services mit Produkt und Technik, wenn man so will. Wir arbeiten aber natürlich extrem stark und fokussiert daran, mit unseren Kunden auch die Akzeptanz zu erhöhen. Und das schaffen wir letztlich durch Transparenz. Und was wir gemeinsam mit Kunden an dieser Stelle tatsächlich auch in der Vergangenheit und auch Stand heute immer weiter tun, wir entwickeln gemeinsam Methoden, Prozesse und Abläufe, wie man letztlich auch Online-Proctoring ideal in das Prüfungswesen etablieren kann. Ein Beispiel ist eben zum Beispiel vorab eine Demo-Testprüfung durchzuführen. Das wird jedem einleuchten, der da einmal drüber nachdenkt. Da hat man sich zuvor gar keine Gedanken gemacht. Also niemand wäre vor x Jahren auf die Idee gekommen, so eine Art Vorab-Testprüfung zu machen in einem klassischen Präsenzverfahren, sondern jeder wusste ja, was ihn erwarten wird und ich musste einfach nur zur richtigen Zeit vor Ort und an Ort und Stelle sein. Und im Digitalen ist es aber ein bisschen anders, wenn ich das erste Mal eben vielleicht auch so eine digitale Prüfung, einer digitalen Prüfung teilnehme, die beaufsichtigt wird, dass man da einfach die Möglichkeit hat, vorab in so einer Art Trockenübung das Ganze mal technisch zu verproben, auszuprobieren und dort entsprechend vielleicht auch dann eine Entscheidung zu treffen, eine ganz bewusste, zu sagen, das funktioniert für mich sehr gut oder es funktioniert für mich eben nicht so gut oder es würde für mich gut funktionieren, wenn ich in einem Raum an der Universität sitzen könnte oder es würde für mich gut funktionieren, wenn ich nicht mein eigenes Gerät verwenden müsste, weil es ist wirklich schon so alt, dass es vielleicht zu technischen Problemen führen würde, ähnliches. Also das sind Dinge, die wir tatsächlich auch thematisch, methodisch mit unseren Kunden gemeinsam in Erfahrung gebracht und entwickelt haben, um hier einfach auch wiederum die Benutzerfreundlichkeit und die Akzeptanz auf ein möglichst hohes Niveau zu bringen. Aber darüber hinaus ist es natürlich auch so, wir sind ja in einem sehr rechtsregulierten Rahmen unterwegs. Dann ist es natürlich auch wichtig, Hilfestellungen zu geben hinsichtlich der Erfahrung, die wir vielleicht mit anderen Kunden in anderen Regionen, auf anderen Kontinenten sammeln konnten, die in Handbüchern, in Handreichungen, natürlich auch in Kundenreferenzstories oder auch Umfragen, die wir durchgeführt haben, gemündet sind, die man letztlich auch untereinander teilt, miteinander teilt, um hier wiederum entsprechend einen Akzeptanzlevel zu schaffen und entsprechend jeden transparent zu informieren, was hier passieren soll. Und da kann ich vielleicht noch rein datenschutztechnisch hinten ranhängen, dass wir in den vergangenen 2,5 Jahren, die wir hier sehr stark am deutschen Markt insbesondere aktiv sind, sehr, sehr viel auch dokumentiert haben, sehr viel an Inhalten auch kreiert haben. Wir haben eine Datenschutzfolgeabschätzung zum Beispiel erstellt für Kunden, damit diese als ein Teil des Gesamten mitverwendet werden kann. Wir haben auch eine Privacy Policy an der Stelle öffentlich gestellt, in der wir sehr, sehr klar und deutlich erklären, was passiert mit welchen Daten und warum und welche Daten zum Beispiel erfassen wir auch gar nicht, dass da auch eben maximal Transparenz gewährleistet ist. Und zu guter Letzt haben wir uns jetzt eben auch zusammen unter anderem mit der FHM, dem Professor Tim Brüggemann und 5 weiteren Universitäten in Europa in einem von der EU geförderten Projekt zusammengefunden namens Provide, in dem wir letztlich gemeinsam darauf hinarbeiten, das Know-how in einen Online-Kurs, in ein Curriculum letztlich dann auch zusammenzufassen, dass das Ziel hat, den sogenannten Online-Proctoring-Manager als Position, als Ausbildung anzubieten und entsprechend, sobald es fertiggestellt ist, im Rahmen des Erasmus-Projektes über ganz Europa auch entsprechend auszurollen, dass wir also auch hier letztlich dafür sorgen, dass Know-how-Träger über dieses komplexe Thema und alle betroffenen Teilbereiche optimal informiert sind und letztlich von Beginn an wissen, was sind die Do's und Don'ts, wenn ich letztlich mit so einem Online-Proctoring-Vorhaben dann auch bei meiner Hochschule, bei meiner Universität, bei meiner privaten Hochschule Ähnliches dann auch starten möchte.
Mhm. Naja, spannend. Auch da diese Weiterbildung zum Online-Proctoring. Wird denn da dann auch zur Wissenskontrolle Online-Proctoring wiederum eingesetzt, um dann auch gleich das selbst zu erleben und zu bestätigen?
Selbstverständlich. Es gibt natürlich eine Praxisübung, eine praktische Übung, die tatsächlich dann auf Proctorio-Basis durchgeführt werden kann. Als Beispiel natürlich, wir werden sicherlich über die Zeit dort noch weitere Inhalte und Beispiele hinzufügen. Aber ja, natürlich gibt es dann da auch Quizzes und gewisse Wissensabfragen am Ende. Es ist letztlich auch geplant, daraus wirklich irgendwann einen ganz offiziellen Teilstudiengang zu entwickeln mit ETCS-Punkten, die man dort sammeln kann. Also das wird schon dann schrittweise sehr stark offizialisiert. Das Projekt hat eine Laufzeit noch bis Anfang 2023. Dann hoffen wir letztlich auch alle gemeinsam soweit zu sein, dass wir es verprobt haben, dass wir es mit ersten Institutionen auch mal ausprobiert haben. Wir werden sicherlich noch mal ein bisschen nachschärfen, sind da aber ganz guter Hoffnung, bis dahin eben auch ein schönes Kursformat mit sinnvollen weiterführenden Informationen zusammengestellt zu haben, dass jeder letztlich vor Beginn einer solchen Initiative am Institut in der Bildungseinrichtung weiß, was er letztlich dort auch zu tun hat.
Ja. Ja, also man merkt aber auch, wenn jetzt so ein Kurs dann auch notwendig ist, unterstützen kann, dass es halt ein komplexes Thema ist, was nicht nur mit Schalter umlegen erledigt ist. Was sind denn so die organisatorischen, aber auch rechtlichen Herausforderungen, die bei der Einführung von Online-Proctoring zu beachten sind?
Also natürlich erstmal ist das Problem halt, dass es da eine gewisse Bedenken gibt erstmal. Ne? Also im Hintergrund schwebt ja immer der Gedanke, man möchte auf keinen Fall natürlich zu sehr, so mehr als nötig in die Rechte, in die grundrechtlichen Positionen der Studierenden oder der Prüflinge eingreifen. Ja, namentlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist natürlich auf der einen Seite etwas, auf der anderen Seite schwebt natürlich auch immer das Risiko mit, dass man gar keine Chancengleichheit sonst prüfungsrechtlich gewährleisten kann und die Prüfungen möglicherweise anfechtbar sind. Das ist immer so ein bisschen so der Hintergrund, der da besteht. Und also was man da an rechtlichen Herausforderungen hatte. Ich kann Ihnen das sonst einmal vielleicht im Detail, wenn ich einmal kurz ausholen darf, skizzieren, wie man da gedanklich vorgeht. Also zunächst muss man eine Rechtsgrundlage finden, ja, um zu schauen, darf ich die Daten überhaupt verarbeiten oder nicht? In welchem Umfang darf ich die Daten verarbeiten? Da gibt es einen Strauß an Rechtsgrundlagen, die DSGVO bereitstellt. Und für Hochschulen hängt es davon ab, ob man privatrechtlich unterwegs ist oder im öffentlichen Bereich. Grundsätzlich kann man daneben immer eine Einwilligung einholen, die ist aber im Hochschulkontext ein bisschen problematisch, weil man die ja freiwillig abgeben muss als betroffene Person und da besteht immer ein gewisses Risiko. Das kann auch frei aus Gründen widerrufen werden, das ist eigentlich nicht zu empfehlen. Daher im privaten Kontext sollte man die Rechtsgrundlage nehmen, dass die Datenverarbeitung erforderlich ist für die Vertragserfüllung. Und im öffentlichen Kontext ist es die Erforderlichkeit zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, so heißt es in der DSGVO. Das ist halt die Prüfung an sich, das ist die Aufgabe. Und ich würde das jetzt vielleicht einmal kurz skizzieren, wie man dann vorgeht. Man hat zunächst zum Beispiel im öffentlichen Bereich dann diese Aufgabe und dann muss man sich den Zweck einmal überlegen, definieren, was habe ich denn? Ich möchte die Prüfung möglichst chancengleich gewährleisten. Das ist der Zweck. Und dann muss man schauen, was ist dafür erforderlich, welche Datenverarbeitung. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Zweck mit weniger auch zu erreichen? Und da ist halt die Frage, wie sieht der Zweck im Einzelnen aus konkret? Sagt man, man möchte nur eine Prüfung haben, die jetzt, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen ist wie Präsenzveranstaltung oder ist einem das wirklich wichtig, dass die ein gewisses Niveau hat? Dass man sagt, okay, wir wollen einen hohen Standard haben. Dann ist es so, dass wir sagen, dieses Grundrecht ist uns besonders wichtig auf chancengleiche Prüfung, dass wir das umsetzen. Wir definieren das so. Und dann braucht es natürlich auch andere Maßnahmen. Ja, das ist im Bereich der Erforderlichkeit. Und dann der dritte Schritt, den wir dann haben, ist zu schauen, grundrechtlich im Bereich der Verhältnismäßigkeit schauen wir halt, wie wir die Grundrechte in Einklang bringen. Ja, also es darf eigentlich kein Grundrecht zurückgedrängt werden, keine Position, aber dennoch muss man halt schauen, dass beide optimal wirken. Und das kann man durch einzelne Maßnahmen machen. Das hat der Fetsch zum Beispiel gerade auch schon gesagt, dass man Schulungen vorher anbietet, dass man Testläufe hat, dass man einen Ort hat oder auf dem Campus oder am besten vielleicht noch an anderen Lernorten, wo die Prüfung außerhalb des privaten Umfeldes abgehalten werden können, weil man natürlich sonst auch einfach in die Wohnung reinschaut. Es gibt ein Grundrecht auf das sogenannte IT-Grundrecht, was die Integrität der Geräte und die Vertraulichkeit darauf gewährleistet. Und da ist es auch zum Beispiel gut, wenn die Hochschule Geräte anbietet, wenn irgendwelche Studierenden sagen, ja, ich möchte das einfach nicht hier, dass hier Software installiert wird, dass man dann Alternativen bereitstellt. Ja, das sind alles so Mittel, die da helfen können. Das alles erstmal unter der Prämisse, dass das grundsätzlich nach dem Hochschulrecht zulässig ist. Es gibt in jedem Landesgesetz, in jedem Landeshochschulgesetz Vorgaben, wie Prüfungen abzuhalten sind und die unterscheiden sich momentan noch sehr stark. Da haben wir sehr konkrete Vorgaben in einigen Bundesländern, die werden teilweise weiter konkretisiert, wie in Bayern zum Beispiel. Oft steht dann aber auch einfach nur drin, dass die Prüfungen abgehalten werden sollen und fertig. Und dann ist man in diesem Ermessensbereich, den ich gerade geschildert habe. Das ist einmal der Bereich, wo man im öffentlichen Rechtsverhältnis unterwegs ist. Privatrechtlich sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir auch erstmal die Frage, was ist denn der Zweck? Der wird dann auch definiert und da muss man schauen, welches Niveau möchte man haben, welchen Anspruch hat man an die Prüfung. Dann schaut man danach auch wieder, wie ist es erforderlich im Rahmen dieses Zweckes. Der Unterschied besteht dann aber darin, dass man das halt dann auch in die AGB aufnimmt, dass man konkret sagt, ja, dieser Studiengang hat ein gewisses Niveau, wir prüfen auf einem gewissen Niveau und dann kann man halt die Erforderlichkeit daran anknüpfen und sagen, okay, folgende Maßnahmen sind dafür erforderlich. Die Verhältnismäßigkeit selber ist eigentlich etwas, was es im Privatrecht nicht gibt. Wir haben die Vertragsfreiheit und dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mit der Abwägung ist etwas, das kommt aus dem Staatsrecht. Der Staat darf, das sogenannte Übermaßverbot, darf nicht zu sehr in die Grundrechte eingreifen. Im Privatrecht ist es was anderes, da ist ja jeder frei. Der muss den Vertrag ja nicht schließen, er weiß ja, was auf einen zukommt. Und da hat man relativ viel Spielraum, man muss das AGB-Recht berücksichtigen und da gibt es auch so eine gewisse Ausstrahlungswirkung. Aber der Grundsatz ist klar, wir haben Vertragsfreiheit und da kann man auch klar sagen, das ist der Zweck, so ist es, so ist die Prüfung bei uns abzuhalten. Und wenn dir das irgendwie missfällt oder so, dann sind wir vielleicht nicht der richtige Anbieter für dich. Aber es gibt ja auch gerade viele, die sagen, nein, ich möchte einen wertigen Abschluss, ich möchte das von dieser Hochschule, weil die halt auch gerade gründlich prüfen. Und dann ist es natürlich legitim, das auch so aufzunehmen. Genau. Und was dann ganz wichtig ist bei beiden Fällen, dass das dann in die Prüfungsordnung aufgenommen wird, dass man dann wirklich regelt, auf die und die und die Art und Weise wird geprüft mit den Mitteln. Das ist wichtig, damit die Prüfungen nicht anfechtbar werden später. Genau. Und dann hat man dazu noch, also das ist wirklich viel, was man berücksichtigen muss, hat man noch einen weiteren Strauß an den allgemeinen Anforderungen der DSGVO. Das sind natürlich Datenschutzhinweise, die vor der Datenverarbeitung oder am besten noch vor Vertragsschluss auch bereitgestellt werden, dass man sich dazu informieren kann. Man braucht eine Verfahrensbeschallung fürs Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Eine Datenschutzfolgeabschätzung hat der FET schon gesagt. Das ist wichtig, um auf der sicheren Seite zu sein. Da kann man sich sicherlich an der Vorlage zum Beispiel von Proctorio, wenn man Proctorio einsetzen möchte, orientieren. Das ist aber etwas, das obliegt den Verantwortlichen, das muss er selber machen. Genau. Und dann muss man am Ende schauen, wie stellt man die Systeme ein? Da kommt es halt auch auf eine datenschutzfreundliche Einstellung an, Speicherfristen, an wen wird es übermittelt, müssen die Daten wirklich an 10 verschiedenen Orten liegen oder reicht ein Backup? Wer hat Einsichtsrechte? Das sind alles so Fragen, die man dann auch noch erörtern kann und dann immer zugunsten des Datenschutzes entscheiden sollte.
Ja, Sie haben jetzt sehr deutlich gemacht, dass es die Unterscheidung gibt zwischen den staatlichen Hochschulen, Bildungsanbietern auf der einen Seite, auf der anderen Seite die privatrechtlichen Anbieter, zu denen ja zum Teil auch Hochschulen gehören. Gibt es da nicht Überschneidungen, weil auch die Hochschulen, wenn die Studiengänge anbieten möchten, die akkreditiert sein müssen, sind ja auch an das jeweilige Hochschulrecht der Länder irgendwo gebunden, wenn sie denn halt tätig werden möchten. Spielt das da auch mit rein?
Genau, das muss man halt schauen, wie der Rahmen aussieht. Das ist das Gleiche wie bei den staatlichen Bereich. Also jedes Landeshochschulgesetz, und wir haben ein Hochschulrahmengesetz, aber das setzt halt nur den Rahmen und im Grunde gibt es halt in jedem Bundesland in Deutschland eine Ausgestaltung dazu, wie die Prüfungen abzuhalten sind. Und da muss man schauen, wo man gerade seinen Standort hat und dementsprechend schauen, was gilt. Also das ist dann, muss man im individuellen Fall schauen, wie die Gesetze auszulegen sind. Ja, es gibt bestimmte Vorgaben, die sind dann halt gelten für alle Hochschulen. Da gibt es Vorgaben, die gelten nur für staatliche Hochschulen. Das kann man dann aus der Gesetzesbegründung zum Beispiel entnehmen, wie die Vorschriften anzuwenden sind. Und häufig ist es halt so, dass es gar keine Vorgabe gibt. Dann hat man diesen Fall des freien Ermessens, den ich geschildert habe. Und umgekehrt halt, wenn es auch keine Vorgabe gibt, ist man auch freier in der Vertragsgestaltung. Selbst wenn man eine Vorgabe hätte im privaten Bereich, also dass ein Hochschulgesetz versteht, was eine Hochschule anzuwenden hat, dürfte man grundsätzlich auch wieder von den AGB, also durch die AGB davon abweichen. Allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Dann ist ein gewisses Risiko mit dabei. Man darf und muss halt auf jeden Fall vermeiden, dass es dazu, dass es zu keiner Benachteiligung kommt der Studierenden, die den Vertrag schließen. Ja, das ist dann wieder so etwas Freies nach Treu und Glauben. Da muss man schauen, ob man Vorgaben hat. Im gewissen Umfang kann man in der Regel abweichen, aber das sollte man dann schon, wenn man solche Vorgaben hat, gründlich einmal prüfen.
Ja, ja, und es ist ja so, dass gerade bei den privaten Hochschulen auch viele Fernhochschulen dabei sind, die also Fernstudiengänge anbieten und es da für die Studierenden ja auch nicht immer so ohne weiteres möglich ist, wirklich zur Hochschule hinzukommen und da auch Prüfungen abzulegen. Sie hat vorhin erwähnt, wenn halt eine Einwilligung notwendig ist, man auch Alternativen anbieten könnte, zum Beispiel bei der Hochschule das zu machen, Geräte da zu nutzen. Was können noch andere Alternativen sein? Kann es auch sein, dass man dann eine Möglichkeit bieten muss, auch noch Klausuren an einem Prüfungszentrum zum Beispiel anzubieten, wo die nach wie vor in Präsenz durchgeführt werden?
Ja, also muss nicht. Das ist natürlich etwas, das kann man anbieten. Ja, also weil ich wäre persönlich vorsichtig, wenn man eine Prüfung sowohl digital als auch in Präsenz anbietet, also zumindest mit unterschiedlichen Kontrollmöglichkeiten. Wenn man das an verschiedenen Standorten macht, sollte man auch auf dieselbe Art kontrollieren, denn sonst hat man in derselben Prüfungskohorte halt unterschiedliche Bedingungen und das ist prüfungsrechtlich immer kritisch. Da sollte man aufpassen. Also wenn man es an verschiedenen Standorten macht und man macht es auf digitalen Wege, sollte die Prüfung an allen Standorten digital abgehalten werden. Ja, also ich persönlich halte nichts davon, in derselben Kohorte auf der einen Seite digital zu prüfen, mit, keine Ahnung, einem Proctoring-System wie Proctorio und dann parallel dieselbe Klausur dann in einem Hörsaal laufen zu lassen, wo die Studierenden ganz anders nebeneinander sitzen, andere technische Möglichkeiten haben und dann eine ganz andere, sagen wir mal, Aufsichtsschlüssel besteht von dem Personal, die digital zuschauen. Und im analogen Bereich. Also davon halte ich nichts. Das ist etwas, wo ich denke, dass da ein gewisser Spielraum besteht, das anzufechten. Und das ist ja etwas, was Hochschulen auf jeden Fall vermeiden wollen.
Ja, okay. Ja, weil es tatsächlich im Moment hat, ist, dass viele oder einige Hochschulen diese Flexibilität auch einfach bieten möchten, das zu entscheiden, aber dann entweder vergleichbare Bedingungen möglich schaffen oder grundsätzlich verschiedene Prüfungsformen dann auch zu haben.
Man kann das ja auch. Aufgaben. Ja, genau. Also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, man macht es in einem Prüfungszentrum, man macht es von zu Hause, man hat einen weiteren Standort in einem Prüfungszentrum, aber dann sitzen die Studierenden da halt auch an den bereitgestellten Geräten oder an eigenen Geräten, je nachdem, und werden dann genauso durch das Gerät überwacht. Ja, also das ist dann halt, dann hat man halt einheitliche Bedingungen in derselben Kohorte, das halte ich für am sichersten.
Mhm. Herr Fetsch, möchten Sie da noch was ergänzen aus Ihrer Anbieterperspektive?
Ja, ich denke, zu den organisatorischen Maßnahmen ist mir letztlich gerade noch durch den Kopf gegangen, bevor überhaupt eine Prüfung für Online-Beaufsichtigung qualifiziert ist, muss ich mir wahrscheinlich vorher auch Gedanken dazu gemacht haben, passt das Format, passt der Anwendungsfall der jeweiligen Prüfung. Es ist ja ganz oft im Rahmen der letzten 2 Jahre genannt worden, wir machen jetzt alles Open Book. Das passiert in vielen Fällen und funktioniert ganz gut. Und in der Tat beaufsichtigen wir auch online automatisch Open Book Prüfungen mittlerweile, weil es eben sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Szenario ist. Aber worauf will ich raus? Organisatorisch, die Herausforderung ist sicherlich bei den Institutionen, bei den Hochschulen, bei den Bildungsanbietern wirklich zu qualifizieren, welche Anwendungsfälle sind besonders gut geeignet für welche Art der Prüfungsbeaufsichtigung. Weil eine Sache ist ja, denke ich, auch klar, Prüfungen ohne Aufsicht gibt es natürlich, Hausarbeiten, ähnliche Formate, die entsprechend dann aber einfach anders aufgearbeitet sind. Andere Fragen werden gestellt, Transferwissen wird abgefragt, Ähnliches. Das, denke ich, gilt es zuerst zu bewerten, dann die einzelnen Anwendungsfälle herauszufiltern und dann einfach auch eine Entscheidung zu treffen, möchte ich beaufsichtigen, wenn ja, auf welche Art und Weise möchte ich beaufsichtigen und dann natürlich genau das, was der Herr Plath gerade gesagt hat, dann auch dafür zu sorgen, dass die Gleichheit, dass eine Gleichschaltung stattfindet, die weder zeitlich noch räumlich eingeschränkt ist, sondern wenn ich mich mal für eine Online-Prüfungsbeaufsichtigung entschieden habe, führe ich diese Online-Prüfungsbeaufsichtigung in jedem Fall durch. Und dabei ist es dann egal, ob ich in meinem eigenen Raum zu Hause oder in einem fremden Raum, in einem Schulungszentrum oder an sonst irgendeiner Stelle oder zu sonst irgendeiner Zeit dort beaufsichtigt werde. Und ich habe dann noch in Erinnerung, dass einige unserer Kunden wirklich auch Aufwand spendiert haben in der Überarbeitung ihres didaktischen Konzepts hinsichtlich der Machbarkeit von Online-Prüfungsbeaufsichtigung, weil es ist genauso falsch, alles wieder zurückzudrehen nach den 2 Jahren, wie es falsch wäre, alles nur noch zu digitalisieren und alles zu automatisieren. Ich denke, dazwischen drin liegt die Wahrheit und ich denke, dem nähern wir uns aber mittlerweile durch eine sehr, sehr qualifizierte Diskussion auch dann alle gemeinsam an.
Ja, heute haben wir so auch die rechtlichen, die vielleicht theoretische Seite auch so ein bisschen, wie das Ganze dann praktisch aussieht, speziell bei Proctorio, da schauen wir uns ja auch nochmal an im dritten Interview unserer Serie, da auch schon mal Hinweis auf den 27. September, dann auch mit einer Live-Demo, wo man auch mal sehen kann, wie sieht das dann auch tatsächlich am Bildschirm auch aus, das Ganze. Ja, wenn wir jetzt konkret bei Proctorio bleiben, wenn Online-Proctoring eingeführt wird, welche Anforderungen sind dann in rechtlicher Hinsicht zu erfüllen? Und hier gab es auch konkret eine Frage zum Vorfeld, die in der Community eingereicht wurde bei fernstudieninfos.de, hier von Explorer, wie denn die rechtlichen Bedingungen an den deutschen und europäischen Datenschutz erfüllt werden, hier am Beispiel der DSGVO.
Genau, gut. Ich denke, das ist eine Frage, die kann ich zumindest in Teilen beantworten. So würde ich jetzt mal starten. Erstmal, ja, die rechtlichen Bedingungen nach dem deutschen und europäischen Datenschutz werden vollkommen erfüllt. Wir waren in den vergangenen Jahren auch mit unseren deutschen Kunden und Interessenten in vielen hundert, muss ich mittlerweile sagen, Abstimmungsgesprächen mit Datenschützern in den Institutionen, aber auch mit Vertretern auf behördlicher Seite. Wir sind ja auch in verschiedenen Verbänden aktiv, so auch zum Beispiel im Bundesverband der Fernstudienanbieter unter anderem, bringen uns dort immer wieder auch mit Beiträgen ein. Und das Ganze natürlich auf dem soliden Fundament, dass wir, und das ist letztlich das, was Datenschutz und DSGVO an der Stelle ja ausmacht, wie wir das Ganze auch technisch und organisatorisch umsetzen. Und daran arbeiten wir schon weit länger, als wir am deutschsprachigen Markt aktiv sind. Nämlich von Beginn an haben wir dafür Sorge getragen, dass es sehr flexibel in der Einstellungsmöglichkeit ist, dass wir eben auch den Grundsätzen des Datenschutzes gerecht werden können und man hört es in Deutschland vielleicht selten, aber Datenschutz, muss ich feststellen, gibt es nicht nur in Deutschland, gibt es auch nicht nur in Europa, das gibt es tatsächlich auch auf anderen Kontinenten. Und dort gibt es auch ähnlich restriktive Vorgaben hinsichtlich der Sicherheit und dem Schutz der persönlichen Daten. Dem müssen wir genauso gerecht werden und werden wir natürlich auch gerecht.
Ja, vielen Dank. Es ist jetzt live gerade noch eine Frage reinkommen, eigentlich mehr ein Kommentar, der sich darauf auch bezieht. Dennoch möchte ich das an Sie weiterleiten, auch damit der Bitte da Stellung zu nehmen. Und zwar schreibt ein Dennis von Glan hier: Als Tochterunternehmen eines US-Unternehmens kann Proctorio nicht DSGVO-konform sein, da es dem US Cloud Act unterliegt. Da helfen auch keine Standardvertragsklauseln oder AVV.
Gut.
Möchten, können Sie da was zu sagen?
Kann ich auf jeden Fall. Und ohne jetzt dazu Ja oder Nein zu sagen, bin ich mir sicher, doch, also rein rechtlich gesehen kann man DSGVO-konform sein. Das ist aber nicht das Entscheidende. Und da gebe ich dem Herrn Glahn recht, weil natürlich unterliegt ein amerikanisch basiertes oder sagen wir mal mit dem Mutterunternehmen basiertes Unternehmen in den USA dem Cloud Act, natürlich dem FISA und auch dem Cloud Act 12.333, der letztlich dann auch dazu verpflichtet, im Zweifel Daten zu übertragen. Das ist absolut korrekt und uns absolut bewusst. Und auch hier bin ich ganz klar der Meinung, kann ein Vertragswerk keine Lösung herbeiführen. Das ist uns absolut bewusst. Das war uns aber auch schon immer bewusst. Und darauf komme ich ja vielleicht dann in der Minute nochmal zu sprechen. Verfolgen wir eben den Ansatz, das Ganze auch technisch und organisatorisch zu lösen und hier letztlich die Daten bis zur Unkenntlichkeit, wenn man so möchte, auf einem sehr, sehr hohen technischen Maß zu verschlüsseln und entsprechend die Auslieferung ist etwas, das können wir nicht beeinflussen. Vollkommen korrekt. Was wir aber durchaus beeinflussen können, ist die Verwertbarkeit, die Lesbarkeit, die Verwendbarkeit der Daten. Und das haben wir sehr wohl in der Hand und auch extrem gut unter Kontrolle, indem wir letztlich den einzigen Schlüssel, der sozusagen auch eine Klarschrift in Einsichtnahme der Daten überhaupt zulassen würde, der Institution in die Hände. Nachdem die Institution verantwortlich ist für die Datenverarbeitung und nicht dem Cloud Act unterliegt, insofern das Unternehmen nicht in sagen wir mal, USA angesiedelt ist mit dem Mutterunternehmen, ist es natürlich auch nicht zur Herausgabe der Daten verpflichtet, besser gesagt zur Herausgabe des Schlüssels zur Entschlüsselung des Ganzen. Und wir nennen das Ganze Zero Access Encryption. Was wirklich dann auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an dieser Stelle möglich macht und garantiert. Und damit fahren wir an der Stelle sehr, sehr gut. Und wir tatsächlich auch auf datenschutzbehördlicher Seite wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen.
Ja, vielen Dank. Da sind wir schon genau bei dem Thema, um das jetzt auch nochmal gehen soll, nämlich die Daten. Und Sie haben schon einiges erläutert, was da auch an Schutzfunktionen eingerichtet ist. Aber da nochmal ganz konkret, welche Daten werden denn bei Proctorio erfasst? Zum Beispiel, was die Überwachung angeht, Video und andere Dokumente. Wer erfasst diese? Und letztlich, darauf haben Sie gerade schon ein wenig geantwortet, auch wer hat Zugriff auf diese Daten und wie wird dieser Zugriff auch sichergestellt?
Genau. Gut, also die Frage könnte ich jetzt natürlich politisch beantworten, tue ich nicht, dann hat keiner was davon. Aber welche Daten erfasst werden, und das klingt so ein bisschen politisch, ist in der Tat die dafür verantwortlich ist die Institution. Und ich komme noch mal ganz kurz auf dieses Beispiel zurück, dass man sich vorab Gedanken machen muss über den Anwendungsfall, um den es hier geht. Und der Anwendungsfall bestimmt oder am Ende auch die Maßnahmen, die ergriffen werden. Wir hatten gerade schon ein bisschen auch eine Erläuterung des Zwecks. und welche Maßnahmen ergriffen werden, ist das also noch verhältnismäßig. Das kann letztlich nicht von uns als Hersteller festgelegt werden, sondern wird immer seitens des Bildungsträgers entsprechend entschieden und festgelegt. Und was wir natürlich schon tun, ist, die Möglichkeiten zu bieten im Fall der Fälle oder halt eben auch, wenn es gemessen ist. Und wir reden ja durchaus von unterschiedlichen Prüfungsverfahren, die von einer Studieneingangsprüfung bis hin zur Berechtigung oder Rezertifizierung der Morphingabe durch nichtärztliches Personal reichen. Also wir haben eine echte Bandbreite an Anwendungsfällen, die wir auch insbesondere in Deutschland hier bedienen. Und davon abhängig bieten wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, auch Informationen über die Videokamera des Gerätes, über das Mikrofon, Audiodaten zu erfassen, auch die Bildschirmteilung und letztlich auch der Bildschirmmitschnitt an dieser Stelle kann eingestellt werden. Das sind alles Kann-Optionen. Da ist wirklich keines eine vorgegebene Muss-Option. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, ausschließlich sogenannte Lockdown-Optionen zu verwenden, die es letztlich erstmal eher schweren Informationen in anderen Quellen zu beziehen oder aus anderen Quellen zu beziehen. Das heißt, das hängt sehr, sehr stark vom jeweiligen Anwendungsfall ab und wird am Ende dann im Einzelfall von der Institution festgelegt. Dann war ja die Frage noch, wer die Daten erfasst. Also rein technisch gesehen ist es natürlich Proctorio. Man wird es, denke ich, Sie hatten ja schon darauf hingewiesen, wer Interesse hat, an dem 27. September dann auch nochmal live sehen. Da kann man dann auch vielleicht nochmal diese Flexibilität in den Proctoring-Optionen letztlich live erleben und sehen, was ich genau damit meine. Wer trifft die Entscheidung? Welche Daten werden erfasst? Das ist wirklich hoch individuell. Wir bieten letztlich die hohe Flexibilität. Erfasst technisch gesehen werden diese Daten durch Proctorio und letztlich inhaltlich die Entscheidung, da die inhaltliche Entscheidung ausschließlich beim Bildungsanbieter liegt, muss man wiederum sagen, wer die Daten erfasst, ist am Ende der Bildungsträger, weil der ja nun mal auch die Entscheidung trifft, welche Daten erfasst werden. Also das soll es nicht ausweichend klingen, aber technisch gesehen, klar, Proctorio als Browser-Extension aus der jeweiligen Prüfungsumgebung live, aber entsprechend dann vorgegeben durch die Weisung, ausschließlich durch die Weisung des Bildungsträgers in der jeweiligen Einzelsituation. Und das Entscheidende, denke ich, und Sie hatten es so für den Schluss aufbewahrt, der Zugriff, wer hat Zugriff darauf? Es sind ausschließlich autorisierte Personen innerhalb des Bildungsträgers und nur innerhalb und ausschließlich in Verbindung mit dem für die Prüfung verwendeten Learning Management oder Assessment System. Also es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, die Daten in irgendeiner Form hier heraus zu extrahieren und irgendwo zu verteilen. Es ist ausschließlich durch dieses Zero and Access Encryption Verfahren gewährleistet, dass die Daten live auf dem Benutzerendgerät verarbeitet, verschlüsselt übertragen, hochverschlüsselt gespeichert und eben zur Laufzeit und Einsichtnahme durch das sogenannte Review Center oder Gradebook entsprechend zur Laufzeit entschlüsselt und in Klarsicht von autorisierten Personen, wie gesagt, ausschließlich in Verbindung mit der Learning Management oder Assessment Lösung zur Ansicht gebracht werden können. Exporte aus diesem Format sind nicht zulässig, lassen wir technisch nicht zu, wir kriegen ständig Anfragen, wir blocken sie regelmäßig ab, was natürlich möglich ist, im Rahmen der Erfordernisse auch Dokumentationen anzubieten, dass man eben Teilinformationen in Form eines PDFs zum Beispiel dann exportieren kann. Im Streitfall beispielhaft oder im Einspruchsfall gibt es ja auch gewisse Einspruchsfristen zu wahren, währenddessen ich Informationen aufbewahren muss. Das ist, denke ich mal, eine Möglichkeit. Dabei gehen aber per se, das denke ich, wird jedem einleuchten, jegliche Video- und Audioinformationen an der Stelle sofort verloren, dass ich wirklich dann im Bereich von Notizen und Einzelsequenzen, Bildern vielleicht aus einer jeweiligen Situation dann beschränkt bin.
Ja, das heißt, diese Zugriffsrechte, die können auch nur Mitarbeitende der jeweiligen Anbieter bekommen oder kann das auch quasi ausgelagert werden an Sie, an Proctorio?
Technisch gesehen bin ich mir relativ sicher, dass es ausgelagert werden könnte. Wir bieten solcherlei Service allerdings nicht an. Und insofern ist es tatsächlich so, dass wir hier ganz klar die Meinung vertreten, diese Aufgabe ist Aufgabe des Bildungsträgers und dort liegt der Schlüssel. Das Ganze kann auch tatsächlich noch mit einem zweiten Faktor abgesichert werden, wenn man das gerne möchte. Das rollen wir auch gerade in den einzelnen Kontinenten tatsächlich aus, dass man hier noch ein bisschen höheres Maß an Sicherheit schafft und wirklich auf Einzelpersonen bezogen das Identity and Access Management ein Stück weit dann eben auch ermöglicht. Dabei muss man vielleicht aber auch festhalten, dass dann das wirkliche Zugriffs- und also das persönlich gebundene Zugriffsmanagement dann trotzdem weiterhin bei der Institution verbleibt. Wir bieten hier letztlich die technische Möglichkeit, dass ich nicht einfach unter mit dem Namen und dem Passwort des befreundeten Kollegen dann alle Daten in Augenschein nehmen kann. Das kann man an der Stelle also nochmal auf ein höheres Sicherheitsniveau legen an der Stelle.
Ja, vielleicht dann nochmal, also jetzt abgesehen von diesem Rechtekonzept und wer Zugriff tatsächlich dann auch auf die Daten hat, so die technische Frage, was die Speicherung der Daten angeht, da gab es auch im Vorfeld eine Frage zu, wo denn diese Aufzeichnungen gespeichert werden. Ob in Deutschland, der EU oder weltweit halt beispielsweise auch im Zentrum von Amazon Web Services oder anderen in den USA.
Genau, also in dem Fall sind es andere, nämlich Microsoft Azure, mit denen wir tatsächlich weltweit zusammenarbeiten. Ich komme darauf zurück, dass wir als global agierendes Unternehmen letztlich jedem rechtlichen Standard und damit auch jedem rechtlichen Datenschutzstandard weltweit entsprechen müssen und auch tun. Für Deutschland, für Europa haben wir letztlich hier Vereinbarungen getroffen, deutsche, österreichische und Schweizer Kunden, also sagen wir mal, der deutschsprachige Raum wird ausschließlich in Frankfurt am Main gelagert, verlässt also hier auch niemals Deutschland in dem Sinne. Für Europa besteht noch die Möglichkeit, eben Amsterdam als zweiten Datenspeicherort zu wählen. Das ist, sagen wir mal, für alle Kunden innerhalb der DSGVO oder auch GDPR-Zone, wenn man so möchte. Wie gesagt, natürlich darüber hinaus speichern wir Daten anderer Kunden außerhalb unseres, sagen wir mal, Rechtseinflussgebietes, deutsch oder europäisch, natürlich dann in den jeweiligen Regionen. So zum Beispiel in Kanada, die dort auch sehr, sehr restriktiv sind. Wir betreiben Rechenzentren in Südamerika, in Singapur, in Südafrika, in Japan, natürlich auch in USA, selbstverständlich. Wir haben ja viele, viele Kunden, die uns in USA nutzen und jeweils in der Region, um die Daten in der jeweiligen Region zu belassen, speichern wir die Daten immer an dem nächsten Ort und bieten das am Ende auch, zu Beginn in den Gesprächen auch direkt an, hier die Auswahl zu treffen. So verhält sich das mit der Datenspeicherung.
Okay, das heißt, wenn ein Student, eine Studentin hier aus Deutschland an einer deutschen Hochschule studiert, die mit Ihnen zusammenarbeitet, den Proctoring nutzt, dann kann er davon ausgehen, dass die Daten hier in Deutschland oder zumindest in Europa bleiben.
Da könnte ich vielleicht noch dazu sagen, dass selbst an einer deutschen Hochschuleinrichtung oder Bildungseinrichtung Studierender immer dort gespeichert wird, wo die Bildungseinrichtung letztlich Daten speichern möchte. Das legen Sie bei uns ja im Vorfeld fest. Also auch ein zum Beispiel im Ausland befindlicher deutscher Studierender an einer deutschen Universität wird die Daten in Deutschland gespeichert bekommen. Okay. Also auch dann sind die Daten keinesfalls irgendwo im rechtsfreien Raum auf irgendwelchen anderen Speicherorten. Es gibt dann ein 1:1-Verhältnis zwischen der Bildungseinrichtung und dem Speicherort.
Ja, und dann noch eine ergänzende Frage dazu, die bezieht sich auf der Dauer der Speicherung, wie lange die Aufzeichnungen, ich vermute mal, das geht ja auch speziell um Videoaufzeichnungen, dann gespeichert werden.
Genau. Auch hier ist es so, dadurch, dass die Universitäten, die Hochschulen, die Bildungseinrichtungen letztlich die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung sind, treffen auch diese ausschließlich die Entscheidung darüber, wie lange diese Daten gespeichert werden sollen. Wir bieten hier standardmäßig drei Modelle an, entweder die Speicherung für 30 Tage, für 180 Tage oder für ein ganzes Jahr und darüber hinaus dann entsprechend auch weitere Jahre. Das ist abhängig tatsächlich von dem jeweiligen Rechtsraum, in dem wir uns befinden. Im deutschsprachigen Raum, können Sie sich vorstellen, sind wir da tatsächlich eher auf der kürzer angelegten Schiene, also auf 30 oder 180 Tagen unterwegs. Das hängt ein Stück weit damit zusammen, wie auch Einspruchsfristen eingehalten werden müssen oder Ähnliches. Darüber hinaus haben wir letztlich wieder dafür gesorgt, allen Kunden die Möglichkeit zu geben, über den Verbleib der Daten selbstständig in jeder Sekunde eine Entscheidung zu treffen, wenn man so möchte, und haben hier letztlich Datenlöschfunktionen eingebaut, die auf den individuellen Examensversuch oder zum Beispiel auch auf eine gesamte Prüfungsdurchführung, eine gesamte Prüfungskohorte anzuwenden sind. Und damit können Daten zu jeder Zeit letztlich sofort und restlos entfernt werden. Ja. Wir können das in der Tat nicht tun, weil wir zu keinem Zeitpunkt Zugriff oder Klarsicht auf die Daten haben. Also wir sind tatsächlich, und das ist ein Unikum, der Herr Plath kann es bestätigen, wir sind nicht in der Lage, zum Beispiel diesem im DSGVO verbindlich eingetragenen Recht auf Daten, Auskunft und Löschung gerecht zu werden, weil wir letztlich nichts über diese Daten wissen. Also würden Sie, Herr Jung, uns anrufen und fragen, welche Daten habt ihr von mir, müsste ich die Schultern zucken und sagen, ich kann es Ihnen nicht sagen. Wenn Sie mir aber verraten, bei welcher Universität oder Bildungseinrichtung Sie denn eingeschrieben sind, können wir das natürlich weiterleiten oder wahrscheinlich der datenschutztechnisch beste Weg wegen Datenminimierung, Sie würden sich selbst an Ihre Institution wenden und dort entsprechend Auskünfte erhalten und dort kann auch sofort letztlich dem Wunsch nach vollständiger Datenlöschung entsprochen werden.
Okay. Ja, das heißt, auch wenn es Studierende, Interessenten gibt, für die das kritisch ist, denen es wichtig ist, wie lange denn die Aufzeichnungen gespeichert werden, dann wäre die jeweilige Hochschule der Ansprechpartner, um da verbindliche Auskünfte zu erhalten.
Genau. Und im Regelfall steht das tatsächlich auch in den Prüfungsordnungen drin. So kenne ich das zumindest. Darüber wird natürlich ausführlich informiert, insbesondere wenn eben auch ein wie von uns empfohlenes Test-Vorab-Testverfahren implementiert ist, dass man eben darüber letztlich schon Klarheit schafft. Also da möchte ich mich einfach nochmal wiederholen, aber uns ist daran gelegen, hier von Beginn an maximale Transparenz für jeden zu schaffen, weil letztlich wir entscheiden nicht darüber, ob eine Prüfung online durchgeführt und am Ende auch online beaufsichtigt werden soll. Das entscheiden letztlich unsere Kunden aus guten Gründen heraus. Und wenn diese Entscheidung allerdings getroffen ist, dann muss auch darüber maximale Transparenz für maximale Transparenz gesorgt werden.
Okay, also Regelungen getroffen werden, vielleicht auch, dass vor dem Start einer Prüfung dann nochmal was bestätigt wird, abgehakt wird oder wie auch immer das dann im Einzelfall dann gelöst ist, wie es beispielsweise schon mal gesehen haben.
Richtig, genau.
Okay, ja gut, ich denke auch dann, auch sowas können wir auch nochmal eingehen, wenn wir uns das in der Praxis dann anschauen. Und mir jetzt auch schon klar wird, das kann dann tatsächlich nur beispielhaft sein, weil sich das je nach Anbieter auch
unterscheidet. Natürlich, wir zeigen, was möglich ist. Genau.
Okay. Ja, wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Zeit. Ich habe noch eine Frage zu diesem großen Bereich. Und zwar geht es darum, welche Zertifizierung und Überprüfung es denn gibt für Sie. Das nochmal kurz zusammenfassend. Und das darf gerne kurz sein, weil kürzlich ist dabei Fernstudium-Infos, der ja auch von Ihnen Gastbeitrag erschienen, den jede da nachlesen kann, wo das im Detail auch mal schriftlich nachvollzogen werden kann.
Genau. Gut, in Kurzform, denke ich, kann man relativ schnell auflisten. Wir sind ISO 27001 zertifiziert und sind gerade dabei, diese auch um die ISO 27017 und 018, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin, zu erweitern, die letztlich auch für Cloud-Service-Provider angedacht sind. Wir sind auch noch SOC 2 Typ 1 und 2 zertifiziert. Letztlich heißt es nichts, es ist keine Datenschutzzertifizierung, die gibt es leider noch nicht und wir werden, sobald es eine gibt und wir dafür entsprechend auch uns akkreditieren können, diese auch durchführen. Einfach um hier nach außen hin zu signalisieren, das Thema ist uns sehr wichtig und letztlich haben Dritte auch gesagt, dass uns das wichtig ist und wir hier auch den Regelungen entsprechen. Zurück nochmal auf die ISO-Zertifizierung und die SOC-Zertifizierung auch da, das hatten wir ja, glaube ich, in den Kommentaren schon ein bisschen gelesen. Natürlich ist das überhaupt kein Beweis, dass wir hier an der Stelle DSGVO-konform unterwegs sind. Was es aber doch zeigt, und das ist mir sehr entscheidend, Datenschutz hängt am Ende davon ab, dass es organisiert wird mit technischen und organisatorischen Maßnahmen. So ähnlich wie dieses Zero Access Encryption als eine technische Maßnahme, die nebenbei bemerkt sehr, sehr gut greift, haben wir natürlich eine Vielzahl von Abläufen definiert, Geheimhaltungsvereinbarungen, verschiedene Protokolle, verschiedene Security Incidents Policies. Man kann bei uns nicht einfach irgendein Fremdgerät an Computer anstecken. Ich muss den zweiten Faktor verwenden, um überhaupt mich morgens anmelden zu dürfen. Wir haben hier einen höchsten Maß an technisch-organisatorischen Maßnahmen und Sicherheitstechniken aufgebaut, weil für uns der absolute Worst Case wäre, wenn Daten irgendwann nach außen drängen oder irgendwann in der Öffentlichkeit erscheinen würden. Und tatsächlich ist das im weltweiten Vergleich mit anderen Proctoring-Lösungen während der Pandemie mehrfach passiert, dass Daten auf irgendeinen Weg in die Öffentlichkeit gedrungen sind. Wir wissen natürlich nicht, wie das passieren konnte. Wir wissen aber eins, bei uns war es nicht der Fall. Und wir sind da ständig dran. Und vielleicht noch als letztes Abschluss, als abschließende Maßnahme. Wir sind natürlich auch vertraglich gebunden an sogenannte Vulnerability und Penetration Testing Organisationen, die auch global aufgestellt sind. Aber auch hier sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben uns auch ein Unternehmen aus Deutschland in München ansässig gesucht, die hier eben auch wirklich regelmäßig Penetration und Vulnerability Tests auf höchstem Niveau durchführen und letztlich, was machen die? Die hacken uns von außen. Sie versuchen zumindest einzudringen und erstatten dann Report darüber. Diese Reportings nehmen wir natürlich auf, arbeiten da sofort dran und laden letztlich auch wirklich dazu ein, wenn jemand Interesse hat, so wie das zum Beispiel ja mal angefangen wurde letztlich in Verbindung mit der Gesellschaft der Freiheitsrechte, da hat man ja letztlich so einen Gutachten erstellen lassen, leider ohne unser Zutun. Wir hatten dann nochmal nachgehakt und versucht, hier vielleicht auch dann uns zu öffnen, hatten gesagt, Mensch, wir sind da interessiert dran. Bitte, wir geben gerne Zugriffe, dass man hier wirklich einen sauberen Penetration Vulnerability Test durchführt. Also sprich, aus einem sogenannten Black Hack einen White Hack zu machen. Dem wurde aber dann aus irgendwelchen Gründen nicht entsprochen und am Ende ist es natürlich dann von der Aussagekraft her nicht so relevant wie die Penetration and Vulnerability Tests, die wir von Dritten, die ja mit uns nichts zu tun haben letztlich, dann erstellen lassen und unter Geheimhaltungsvereinbarung auch gerne mit Kunden teilen, sollten da irgendwelche Verdachtsmomente bestehen, dass wir da vielleicht irgendwas nicht richtig gemacht hätten.
Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen Überblick, was dort alles vorgesehen ist und auch, wie Sie versuchen, das immer wieder anzupassen. Und wie Sie es gerade auch schon angeboten haben, wenn es seitens Kunden da Fragen gibt, Interessen gibt im Vorfeld, dann halt die direkte Kontaktaufnahme mit Ihnen, um dann noch tiefer einsteigen zu
können. Jederzeit absolut gerne. Wir sind da immer bereit, gesprächsbereit und auch wirklich offen an der Stelle.
Ja, vielen Dank. Letzte Frage an Sie beide, so einen Blick in die Zukunft. Ich denke, rechtliche Entwicklungen, die sind ja sehr dynamisch. Herr Plath, Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, auch teilweise von der Rechtsprechung jeweils abhängig. Was erwarten Sie da, was an rechtlichen Entwicklungen schon absehbar ist, in welche Richtung das noch gehen könnte, worauf zu reagieren ist? Und dann umgekehrt dann auch wieder die Frage, wie Sie, Herr Fetsch, sich auf diese vorbereiten und darauf auch reagieren werden.
Ja, also rechtliche Entwicklungen sind vielseitig. Wir haben Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres, wenn es gut läuft, die KI-Verordnung oder zumindest einen Entwurf dazu. Es wird zudem, wie man liest, zumindest in der Szene, wenn man das so nennen darf, wird es bald Zertifizierung geben nach der DSGVO. Das ist das, was Herr Fetsch ja schon angesprochen hat. Derzeit gibt es das nicht. Das ist vorgesehen in Artikel 42 DSGVO, dass man sich zertifizieren lassen kann. Jetzt gibt es zumindest Akkreditierungsstellen und ein Konzept, wie das geschehen soll. Und ich habe gelesen, dass das zum Ende des Jahres bereitgestellt werden soll, was natürlich ein großer Wurf ist, sofern das dann nicht auf bestimmte Produkte und Dienstleistungen beschränkt ist. Und grundsätzlich die Entwicklung, ich gehe davon aus, dass diese unterschiedlichen Landesgesetze sich gegenseitig oder beziehungsweise, dass die Gesetze angepasst werden, dass man ein einheitliches Niveau bekommt, ob das jetzt durch die Gesetze selber ist oder durch konkretisierende Verordnungen. Und dann zuletzt natürlich die Rechtsprechung. Jedes Urteil bringt uns Rechtssicherheit, da können wir immer was mitnehmen. Leider Gottes gab es bis jetzt halt nur Eilentscheidungen und auch immer nur zu klitzekleinen Teilbereichen. Also je mehr Rechtsprechung kommt, desto besser. Ich hoffe, da wird es in den nächsten Jahren auch in diesem Bereich was geben.
Ja, wie sieht das aus Ihrer Anbietersicht aus, Herr Fitch?
Ja, mir ist die Stimme gerade schon ein bisschen versagt, also es tut mir leid. Nein, aber was wir tun an der Stelle, um uns wirklich vorzubereiten, ist natürlich mit der eigenen Entwicklungsabteilung permanent an diese Trends erstmal am Markt zu erfassen, Beispiel eben durch die sogenannten Vulnerability- und Penetration-Tests, diese natürlich auch wirklich ernst zu nehmen und mit der eigenen Entwicklung entsprechend auch immer wieder anzupassen. Ich denke, das ist die erste und wichtigste Entscheidungen, die wir jedes Mal treffen können, wie halten wir uns da auch up to date? Und es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach aus Herstellersicht, dann manchmal auch diametral auseinandergehenden Rechtsordnungen dann irgendwo homogen gerecht zu werden. Und ein Beispiel ist hier, was sicherlich noch nicht ganz abschließend geklärt ist, aufgrund fehlender Rechtsprechung beispielhaft. Wie wird denn mit dem datenschutzverankerten Recht auf Widerspruch umgegangen, wenn zum Beispiel die Einspruchsfrist für Prüfungsverfahren noch läuft oder Ähnliches? Das sind Dinge, die lassen sich dann am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr technisch lösen. Wir tun, was wir können an der Stelle, um mit der Entwicklung hier dran zu bleiben. Das Beispiel, das ich eben genannt hatte, hier wirklich auch Löschkonzepte zu implementieren, das haben wir auch tatsächlich in den letzten 2 Jahren sehr, sehr stark weiterentwickelt, um hier die individuelle Datenlöschung jederzeit zuzulassen, um hier auch die schnelle Datenlöschung nach einem Prüfungsverfahren ohne Auffälligkeiten sofort zuzulassen. Das ist ein Beispiel. Und wir wollen hiermit immer weiter auch dem Grundsatz der Datenminimierung entsprechen. Das tun wir auch zum Beispiel durch die flexible Einstellungsmöglichkeit, die wir an der Stelle geben hinsichtlich unserer Proctoring-Optionen. Und zu guter Letzt ist natürlich auch ein absolut probates Mittel jedes Herstellers, denke ich, der auch datenschutzkonform agieren möchte, dass wir auch die Anzahl und Art von Subprozessoren und Drittanbietern auf einem Minimum herunterfahren und hier wirklich die Kontrolle über den gesamten Wertschöpfungsprozess unseres Services im Griff behalten und möglicherweise womöglich dann auch Subprozessoren wie möglich in das Gebiet der jeweiligen Rechtsordnung zu verlagern, innerhalb der EU oder innerhalb Deutschlands sogar tätig zu sein, so wie das zum Beispiel geschehen ist mit der Datenspeicherung, mit dem Betrieb des Services dann eben auf rein deutschen Servern für deutschsprachige Kunden und so weiter. Also ich denke, das ist die Antwort darauf, wie wir da an der Stelle Schritt halten können. Es ist nicht einfach. Es ist ein sehr, sehr dynamisches Umfeld, das wir hier gerade vorfinden. Ich denke mal auch genau aus der Begründung heraus, dass es eben viel zu diskutieren gibt, viele Erfahrungen zu machen gibt. Corona hat uns hier sicherlich ein Stück weit Erfahrungen beschert, kann man fast sagen, die wir jetzt aus meiner Sicht wirklich dazu nutzen sollten, daraus zu lernen und organisatorisch, technisch, rechtlich hier auch einen Einklang zu schaffen, der letztlich dann jedem die Sicherheit gibt, um die Benutzerfreundlichkeit, die Konformität, den Komfort und so weiter, um hier wirklich auch an Bildung teilzuhaben.
Ja, vielen Dank, Herr Fetscher-Plath, für diese offenen, intensiven Einblicke, die ja doch deutlich machen, dass mit der Einführung von Online-Proctoring Herausforderungen verbunden sind, für die sie aber gut aufgestellt sind. Und man merkt halt auch dran, das ist doch letztlich noch ein recht junges Thema und es ist sehr viel in Bewegung und es gilt auch immer wieder zu reagieren und individuelle Lösungen dann auch zu finden. Ja, und weil es so ein komplexes Thema ist und wir heute erstmal so in die rechtlichen Schwerpunkt hatten, da halt auch nochmal der Ausblick auf die nächsten beiden Interviews im September, wo wir dann nochmal andere Perspektiven einnehmen und auch nochmal ganz praktisch uns das Ganze anschauen werden. Für heute erstmal vielen Dank an Sie beide und einen schönen Abend noch.
Vielen Dank, Herr Jung, und ebenfalls einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank. Und auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Oder wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut, auch Dankeschön für die Fragen, die gekommen sind im Vorfeld schon. Jetzt die Frage auch live mit dazu. Und wenn dann hinterher noch was auftaucht, ihr könnt gerne die Kommentare nutzen für Rückfragen, die leite ich dann gerne weiter. Oder ihr wendet euch direkt an Proctorio, gerade wenn es auch aus Hochschulsicht ist. Wenn euch das Interview gefallen hat, wenn es hilfreich, informativ für euch war, dann gebt ihr bitte spätestens jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für die Benachrichtigungen bei weiteren Videos und Interviews zu Proctorio, aber auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.